Ja, hallo Leute, der chinesische Grand Prix hat stattgefunden und Jenny und ich sind mitten im Geschehen, also fast mitten im Geschehen, denn wir haben natürlich da mitgefiebert, weil es war 5 Jahre lang kein Grand Prix in Shanghai und jetzt auf einmal fuhren sie wieder. Und da gab es ja vorher, Jenny, da gab es ja Diskussionen, ob man da überhaupt fahren kann und der Asphalt ist so wellig und die Strecke ist so rutschig und China.
Und die Strecke brennt.
Und ja, und dann hat sie auch noch Feuer gefangen. Ja, was sagst du dazu? Ich meine, nach 5 Jahren Pause, da muss man sich schon Sorgen machen, dass die Rennstrecke überhaupt noch steht.
Ja, zumal China ja nicht so als das mega Motorsport-Meckerland bekannt ist. Also das war ja in der Vergangenheit auch immer relativ leer dort, beziehungsweise wenn man sich auch mal diesen großen Komplex und dieses riesen Fahrerlager vor Augen hält. Aber doch, ich sag mal, der Grand Prix dort, es ist so ein großes Land und so ein wichtiges Land, was ja auch so die Weltwirtschaft und sowas angeht, der ist da schon berechtigt und es war das erste Sprintrennen in dieser Saison. Ja, es ist Verstappen hat gewonnen.
Ja gut, also jetzt hast du gleich die konstante Größe der Formel 1 Welt im Jahr 2024, 2023 etc. hast du jetzt natürlich gleich wieder in den Vordergrund gestellt. Aber ich ganz
können wir quasi nach einer Minute 30 schon wieder aufhören mit dem Quatschen.
Ja, da gibt's ja.
Ah, so schlimm ist es nicht.
Nein, so schlimm ist es nicht. Naja, weißt du, es ist ja so, die Formel 1 in China, ich weiß noch genau, als wir zum allerersten Mal da waren, da war noch keine Formel 1, da war nur die Streckenbaustelle. Hermann Thielke und das Architekturbüro aus Aachen haben ja die Strecke in Shanghai gebaut. Und ich weiß noch genau, ich war eingeladen, um die Baustelle zu besichtigen. Weißt du, so mit Baustellenhelm und mit Warnweste und so sind wir da über die Baustelle gelaufen, haben das alles angeschaut.
Kurze Frage, weißt du, wie lange die gebraucht haben, um die Strecke zu bauen? Wie schnell ging das?
Ah, das ging ratzfatz, glaube ich.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, das also ich nicht sehr lang, ein Dreivierteljahr.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Also das ging schnell auf jeden Fall. Ich weiß noch genau, als China, ich war natürlich schon in Macau, ich war in Hongkong, so ein bisschen rumgeschaut und dann ist man auf einmal in Shanghai. Ja, und dann fährst du und fährst und fährst und fährst und fährst und irgendwann kommst du dann tatsächlich mal an der Strecke. Und da war natürlich nur eine riesige, riesige, riesige Baustelle und diese Baustelle hat dann eigentlich einen Eindruck hinterlassen, die werden nie fertig. Und das ist ja so kompliziert. Und da war ja, das ist ja ein Sumpfgelände, wenn du so willst, gewesen. Und der Hermann Thielke hat mir alles erklärt. Er hat gesagt, ach, da machen wir hier Styropor rein und da bauen wir Beton drunter und dann machen wir hier das und dann hier die Schneckenkurve, die ist irgendwie symbolisch. Und ich habe gedacht, das ist ja sehr interessant, aber das ist mir schon von Anfang an ein bisschen zu groß erschienen. Ja. Und als wir dann eine Mittagspause gemacht haben, das war so eine kleine, so eine Hütte bei den Bauarbeitern, da gab es dann lauter so chinesische Spezialitäten, weißt du, rechts und links ist die Strecke entstanden und wir saßen da in so einer Bretterbude und haben Mittag gegessen. Und da gab es also so, hast du schon mal so eingelegte chinesische Eier gegessen?
Das ist
so unglaublich. Die buddeln die irgendwie in die Erde ein und dann fermentieren die oder irgendwie so halb gammeln und dann isst man die dann. Also, es war alles wahnsinnig spannend.
Und danach ging es dir noch gut?
Ja, nein, ich habe ja zugunsten anderer verzichtet, weil es gab nicht so viele dieser komischen Erdeier da. Aber Spaß beiseite, es war auf jeden Fall eine unglaublich spannende Sache. Und als dann der Grand Prix tatsächlich dort war und die Formel 1 Autos fuhren, war ich ja auch dabei und dann haben wir dort in China natürlich ja in Downtown Shanghai gewohnt und dann jeden Tag 2 Stunden durch ein irrsinniges Verkehrschaos dann zur Rennstrecke gefahren und haben dann, und jetzt komme ich auf das zurück, was du gerade gesagt hast, festgestellt, naja, also so richtig populär ist es eigentlich nicht. Da kam eigentlich nicht so viele Leute. Und es ist natürlich wie immer so im Motorsport und in Sportarten, die in einer Nation, in dem Fall jetzt China, nicht zu Hause sind, dauert es eine Zeit, bis da irgendwas in Bewegung gerät. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als dann ein paar Jahre vergingen und es hat sich so eingependelt, das Fahrerlager war immer noch zu groß und keiner hat man konnte sich gar nicht richtig treffen, so groß war das. Dann war die Corona-Pause und oder die Corona-Problematik und damit die Pause in Shanghai. Und als die jetzt wieder kamen, der Schuppen war ausverkauft. Ja, aber jetzt habe ich mich gefragt, ja, warum? Was kann das nur sein? Ja, der Grund hat einen Namen, Guangyu Zhou. Das ist der chinesische Fahrer. Und daran siehst du, dass du eine Nation, die gerade im Sport ist, China ja riesig, weltweit auch riesig, Basketball haben sie groß, im NBA tolle Sportler, natürlich die ganzen olympischen Disziplinen und so weiter. Und jetzt gibt es auf einmal auch einen Autorennfahrer, der sichtbar Formel 1 Beteiligter ist. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dort ein irrsinniger Hype war. Das ist unglaublich. Und ich muss sagen, die Formel 1 Management, die das da organisiert haben alles, die haben das schon gut aufgezogen. Denn der Joe war die ganze Zeit im Mittelpunkt. Auch wenn er nur irgendwie 14. oder 13. oder 14. geworden ist. Völlig wurscht. Der hat nach dem Rennen, der sein Auto hinter den drei Erstplatzierten auf der Strecke direkt vor der Start- und Zieltribüne abstellen dürfen. Ja, stell dir mal vor, damit hat die Tribüne gejubelt, die Nation war glücklich und das Land China ist jetzt einen deutlichen Schritt offener geworden der Sportart Formel 1 gegenüber. Also, das war ein zäher Weg dahin und eine sehr lange Pause, wo man gedacht hat, das wird nie wieder was. Corona natürlich klar, aber auch die politischen Probleme. Und jetzt haben wir auf einmal eine Situation, wo auf einmal nicht nur das Fernsehen heftig darüber berichtet, sondern auch vor Ort eine ganz tolle Stimmung geherrscht hat, was den Grand Prix angeht. Obwohl du natürlich richtig analysiert hast, Verstappen hat gewonnen, um damit den Grand Prix mit einem Wort zu erklären.
Ja, aber da hängt ja eben, wie du das gerade beschrieben hast, noch so viel mehr dran. Und ich finde es einfach nur schön zu sehen, wenn dann, was dieser Sport mit einer Nation bewegen kann. Zum einen, wie gesagt, es muss ja aufgebaut werden. Ich meine, und gerade auch China, ich finde es auch schön zu sehen, ähnlich auch mit Saudi-Arabien, wenn so ein internationales Event dann plötzlich in solche Länder kommt, die vielleicht nicht immer ganz so offen waren oder zugänglich waren oder in manchen Bereichen auch sind, dann, dass man aber auf diese Art und Weise Brücken schlagen kann. Und ich habe gerade, als du das erzählt hast, nur gedacht, wie schade ist das bitte, dass das in Deutschland nicht funktioniert. Ich meine, wir waren natürlich über so viele Jahre mit teilweise bis zu 7 deutschen Formel-1-Fahrern im Starterfeld absolut übersättigt. Wir hatten innerhalb kürzester Zeit 2 mehrfache deutsche Weltmeister mit Schumacher und Vettel. Und ich weiß nicht, der Deutsche ist ja dann generell auch nicht so der mitfiebernde Jubelmensch, der irgendwie da so ein Hype draus entwickelt. Aber wie schön wäre das jetzt mit nur noch einem deutschen Fahrer im Fahrerfeld, der wieder einen Punkt geholt hat in einem Team, das ja eigentlich unterlegen ist und letztes Jahr auch so große Probleme hatte. Und das auch alles nach einem Comeback. Stell dir vor, die Deutschen würden so einen Hype um Nico Hülkenberg machen.
Ja, ja.
Das wäre doch total schön, wenn man den Sport und die Menschen und das, was sie leisten, auch so würden könnte oder würde. Weil das ist eine Leistung. Ich meine, als Sofa-Experte tut man es sich immer leicht zu sagen, oh mein Gott, der kann nichts und jetzt fährt der da im Ziehharmonika-Effekt dem einen drauf und warum hat der keine Augen im Kopf? Und ich meine, die Jungs haben keine Sicht in diesem Cockpit und fahren mit mehreren 100 Stundenkilometern 90 Minuten lang im Kreis da.
Also Jenny,
natürlich, das ist der Job.
Bist du ein Lance Stroll-Fan?
Nein.
Ja, sag mal, wie kannst du?
Ich finde auch, dass es mal an der Zeit ist, dass er vielleicht auf den Tennisplatz wechselt, aber...
Also Jenny, wirklich, dein Wohlwollen gegenüber der Formel 1, dein Wohlwollen gegenüber dem Motorsport in Ehren. Aber ich meine, da glaube ich, über Lancey sprechen wir später nochmal. Ja. Aber entschuldige, dass ich dich jetzt da so harsch unterbrochen habe. Aber nochmal auf die Thematik nationale Helden zurückzukommen. Es ist natürlich das erste Mal, dass ein chinesischer Fahrer in irgendeiner Art und Weise in Erscheinung tritt im internationalen Motorsport, also in der Formel 1. Es gibt schon ein paar, die im internationalen Motorsport sehr gut unterwegs sind, aber der Zhou ist ja in Shanghai geboren und das ist natürlich schon ein anderer Kaliber als der ein oder andere Hongkong-Chinese, der eigentlich ein Holländer ist. Das sind alles Dinge, die sich langsam aber sicher entwickeln. Und inwieweit der eine Zukunft hat, hängt natürlich sehr davon ab, inwieweit man ihn bei Sauber behalten wird. Der Sponsor bei Sauber ist natürlich ist ja ein Casino, ein Online-Casino. Kannst du dir vorstellen, wie der gejubelt hat? Weil wo sind die größten Zocker der Welt? Ja, Chinesen natürlich. Also ja, das hat alles schon ganz gut gepasst. Und ich meine, weißt du, es geht immer auf und ab, es geht immer rauf und runter in dieser Sache. Überleg einmal, was sollen denn die Italiener sagen? Ja, weit und breit, ich meine, der Antonelli, der soll jetzt der neue Superstar bei Mercedes werden. Da ist er aber noch ungefähr ein, dreiviertel Lichtjahre davon entfernt. Dann haben wir Deutsche, ja, unser Nico, der kämpft da tapfer weiter. Wir haben zwei Franzosen, die hinterherfahren bei Alpine. Also die ganzen klassischen Nationen, ich meine, gelinde gesagt, wo sind die Brasilianer? Auch nichts los. Also
wo sind die Briten? Ja, aber ja, theoretisch fährt ja aktuell jeder hinterher, Briten, hinter Verstappen. Fährt doch jeder gerade hinterher.
Also Briten gibt es massenweise und die wachsen.
Na gut, aber so, ich muss jetzt an Hamilton gerade denken.
Ja, ja, also ich meine, das ist ja immerhin ein Mann, der aktuell fährt und viele, viele WM-Titel auf dem Konto hat. Nein, schau her, das Problem ist, in England kannst du, ob da einer mitfährt aus England oder nicht, den Motorsport immer positionieren, verkaufen, platzieren und an den Mann bringen. Warum? Weil in England der Motorsport geboren wurde. Das ist eine englische Erfindung. Racing is British. Und dazu kommt natürlich ein ganz anderes Grundverständnis und eine Grundakzeptanz im Land. Und wenn du jetzt mal genau hinschaust, wenn du die Fernsehzahlen anschaust und so weiter, dann schaut es in England auch ziemlich mau aus. Also viele Leute schalten den Fernsehapparat nicht ein, auch wenn man uns immer anderes erzählt. Aber du musst dir nur mal die Zahlen anschauen, die dort veröffentlicht werden. Dass der Grand Prix in Silverstone ein Event ist, wo man sich jedes Jahr wieder freut, hinzugehen. Ja, gar keine Frage, das ist so. Und das ist der Unterschied, sagen wir mal, zu potenziell Hockenheim. Hockenheim ist toll und schön, aber wenn da Kashumi fährt, finden die Deutschen das nicht so wirklich prickelnd, um da hinzufahren. Der Engländer geht völlig wurscht, was los ist, nach Silverstone, the home of British Motor Racing. Und das ist nicht nur British Motor Racing, sondern dort ist der Motorsport de facto auf die Welt gekommen, wenn man mal einzelne Italiener da noch dazu nimmt. Und das sind alles so Sachen, die darf man nicht vergessen. In einer Gesellschaft verwachsen ist der Motorsport in England sehr wohl, in Italien Ferrari-technisch verwachsen. Ja, das ist sehr viel Herzblut, sehr viel Rot. Danach wird es schwierig. Das geht dann immer nur von Fall zu Fall, von Erfolg zu Erfolg. Und deswegen ist es, finde ich, jetzt sind wir wieder bei China, wieder bei Zhou, ein tolles Phänomen zu sehen, dass das, was wir erlebt haben mit Senna in Brasilien, mit Piquet in Brasilien, mit Fittipaldi in Brasilien, jetzt, wenn der Zhou Rennen gewinnt, da wirst du mal sehen, was da los ist. Und das sind die Dinge, die einfach, die sind halt so. Und du hast völlig richtig gesagt, in Deutschland, da hatten wir jetzt, ich meine, du hast die mehrfachen Weltmeister erwähnt. Wir haben ja noch einen Einzelweltmeister, den guten Nico Rosberg. Und das ist natürlich so, dass in den vergangenen Jahren wir in Deutschland schon sehr erfolgsverwöhnt waren. Und dann irgendwo purzeln die Fans, also nicht die Fans, sondern die normalen Zuschauer, der Hardcore-Fan schaut immer, purzeln da hinten runter und sagen, ach ja, früher war es spannend, da habe ich zugeschaut. Als der Schumi noch fuhr, war es total spannend. Aber jetzt ist ja nicht mehr so spannend. Naja gut, so wie der Verstappen jetzt vorne wegfährt, so ist der Schumi auch vorne weggefahren. Nur ist der eine ein Holländer, der interessiert die Deutschen nicht ganz so prickelnd.
Aber Gefühl, wir hatten darüber in der letzten Folge ja auch mal länger gesprochen. Aber trotzdem, ich hatte mir danach nochmal Gedanken gemacht, aber trotzdem waren die Autos gefühlt damals nicht ganz so konstant. Das heißt, es gab auch mal vielleicht einen Ausfall oder einen verpatzten Boxenstopp. Bei Red Bull läuft halt einfach alles einwandfrei.
Ja.
Bis auf jetzt mal dieser eine Ausfall, den er da hatte. Aber wenn es den nicht gegeben hätte, hätte der das Rennen ja, ich sag mal, zu aller Wahrscheinlichkeit auch gewonnen. Und eine Frage aber noch, meinst du wirklich, wenn es jetzt ein Rennen, ein Formel-1-Rennen, egal ob Nürburgring oder Hockenheimring gäbe, in diesem Jahr, in diesem Kalender oder im nächsten Jahr, glaubst du nicht, das wäre ausverkauft?
Nö. Nö.
Ach.
Glaube ich nicht. Also, sagen wir so, Hockenheim, da bringst du vielleicht 60.000 rein. Sag mal, 80.000 kriegt man vielleicht rein mit ein bisschen Stehplatz und mit ein bisschen Tribüne extra und so weiter. Aber das ist schön und gut, aber damit kannst du den Grand Prix nicht finanzieren. Da brauchst du schon ein paar,
ja, okay,
paar Mark extra. Aber gut.
Ja, ja.
Ich meine, weißt du,
die Preise werden ja eben auch nicht immer unbedingt günstiger.
Nein,
so
natürlich.
So ein Formel-1-Wochenende, das geht in den Geldbeutel rein.
Absolut, genau so ist es. Naja, gut, also ich meine, China haben wir jetzt ein bisschen besprochen, was in China los war. Hast du mit einem Wort erklärt, Verstappen hat gewonnen. Aber es ist ja so, die Formel 1 hat sich meiner Ansicht nach schon so ein ganz klein bisschen entwickelt in einer Art und Weise, wo man nicht so richtig weiß, wollen wir das jetzt wirklich so haben oder nicht. Weil ich erzähle dir mal ein Beispiel. Ich habe vor kurzem bei YouTube, du weißt ja, da gibt es ja immer die ganzen tollen Filmchen aus der Vergangenheit, einen Film gesehen, ein Porträt der Firma McLaren. Oh, kennt man ja, McLaren, Formel 1 Team. Und dieses Porträt hat beinhaltet den Phil Kerr, den Teammanager, und den Peter Gethin, der damals der Nummer 2 Fahrer war nach Denny Hulme, der Weltmeister wurde 67. Und da sind die da durch die Werkstatt und haben alles erklärt und das war Hightech und war Wahnsinn. Aber ich sagte Jenny, das war alles so klitzeklein und so überschaubar und so, ich sag mal, finanziell auch überschaubar, auch für damalige Verhältnisse. Klar war damals alles in der Ziffer viel, viel niedriger als heute. Aber das war, ich würde fast sagen, ein anderer Sport. Und diese Perfektion, die sich da in der Formel 1 in der Zwischenzeit eingeschlichen hat und langsam aber sicher vom ersten bis zum letzten existiert, du hast ja richtigerweise gesagt, es ist ja kaum mehr einer, der stehen bleibt. Diese Perfektion, die jetzt da ist, ist natürlich dem Grundgedanken des Motorsports geschuldet, nämlich ich will erstens schneller fahren als der andere und natürlich auch immer, also bis zum Ende durchfahren. Nur, das, was damals das Faszinosum war, waren halt die vielen Unbekannten. Da waren so viele Unbekannte, das gibt's gar nicht. Da war, die sind losgefahren, haben sich gewundert, was war denn jetzt wieder los, und haben sie festgestellt, ach, da war ein Loch im Tank oder was weiß ich, irgendwas. Und diese Fragezeichen, diese unbeantworteten Fragen, trotz denen man in den Grand Prix gegangen ist, haben natürlich dazu geführt, dass es auf der einen Seite super spannend war, auf der anderen natürlich auch schweinegefährlich war, ja, das ist ja gar keine Frage, aber es hat eine Atmosphäre gegeben, die einen ganz besonderen Flair mit sich geführt hat, nämlich das war wahnsinnig, nicht nur wahnsinnig exklusiv, sondern auch unglaublich spannend, sehr, sehr abenteuerbehaftet und so weiter, und jetzt ist das halt sehr rational. Jetzt wird über, ich weiß noch, ich habe jetzt gerade den chinesischen Grand Prix analysiert und da hat man über Strategievarianten diskutiert. Ja? Also wer hat wie viele Runden zu früh mit einem weichen Reifen gefahren oder wer hat beim Boxenstopp den weichen anstatt den harten, weil er keinen frischen harten mehr hatte, weil die Regeln inzwischen so sind, dass man nicht mehr so viele hat, wie man haben will. Und dann wird es schon sehr kompliziert und alles ist vorhersehbar. Das Einzige, was in der Formel 1 nach wie vor hilft, ist ein Schauerlein. Es regnet und auf einmal ist alles anders. Und das,
ja, aber dann fahren sie ja heutzutage auch kaum.
Im Rennen fahren sie schon.
Nervt.
Ja, im Rennen fahren sie schon, weil da bleibt ihnen nichts anderes übrig. Also ein bisschen rutschig darf es schon sein. Und das Sprintrennen in China war ja genauso. Da war es ja nass und angetrocknet und so. Da kann es dann schon mal können schon Sachen passieren, die man nicht vorhersehen kann. Und das ist im Motorsport ja nicht nur in der Formel 1 so. Ich bin mir sicher, du hast ja dieses vergangene Motorsportwochenende auch voll genossen, oder?
Ja, also es war ja früh am Morgen für uns. Und wie wir schon gesagt haben, es findet halt eine Übersättigung statt. Aber ich möchte noch mal einmal, bevor wir darüber
sprechen,
noch ganz kurz sagen über die Vergangenheit, die du gerade erwähnt hast. Weil jetzt im Mai alle zwei Jahre findet in Monaco ja auch der historische Grand Prix statt.
Genau.
Das heißt, also zwischen dem Formel-E-Rennen und dem Formel-1-Rennen werden wieder die alten Fahrzeuge aus den 50er, 60er, 70ern sein. Ich sag mal, der Sound, der dann durch die Straßen hallt, ist spektakulär und bringt einen noch mal in diese alte Zeit zurück. Und das war natürlich auch so anziehend. Zum einen, Frauen wurden angezogen von den Männern, die damals ihr Leben riskierten. Das waren Helden, so die Gefahr spielte mit. Es gab natürlich, dadurch, dass es noch nicht so groß war, die Möglichkeit und die Nähe zum Motorsport. Das heißt, auch damals, wenn ich mit Leuten spreche, in den 70ern, das Fahrerlager in der Formel 1, das war offen, da bist du halt spazieren gegangen und ja, die standen da halt alle, irgendwie rauchten quasi neben dem Auto, während das gerade betankt wurde,
genau.
und unterhielten sich, und da waren Visionäre am Start, die aber sich nicht haben abbringen lassen, eben von teilweise,
genau,
von der Gefahr, von dem Tod von manchen Fahrern. Und ich glaube, das ist rückblickend genau das, was so faszinierend ist, dass aus dieser Idee und dieser nonstop harten Arbeit jetzt eben dieses Hightech-Konstrukt Formel 1 geworden ist. Und daraus finde ich, ist diese Geschichte rückblickend einfach so interessant, weil es ist nicht auf halber Strecke liegen geblieben und gestorben, sondern nein, das ist mit der menschlichen Entwicklung und dem nonstop harten Drive, im wahrsten Sinne des Wortes, das zur Perfektion zu bringen. So sind die Autos eben jetzt im Jahr 2024, und der Red Bull hat halt gezeigt, wie es mal richtig gut geht.
Ja, da muss ich dir recht geben, und in einem Punkt, du hast das Red Bull erwähnt, weißt du, es ist ja auch so, dass dort echte Rebellen im Fahrerlager waren, richtige Rebellen. Das waren Leute, die teilweise mit der wirklichen Gesellschaft gar nichts am Hut hatten. Das waren Rennfahrer, die einfach sich aus dem normalen Leben ein bisschen verabschiedet haben, in eine Gruppe von, ich sag mal, als wahnsinnig deklarierten Leuten eingetreten sind und gesagt haben, so, ich bin jetzt Autorennfahrer. Und ich habe das bis zu einem bestimmten Punkt selbst ja auch noch miterlebt. Ja. Aber es ist natürlich so, heutzutage ist ein Autorennfahrer nichts anderes wie ein Basketballstar oder ein Fußballspieler. Einfach ein Star auf dem internationalen Parkett des Sportbusiness. Und das ist das, was natürlich dieses Rebellentum, ja, das ist natürlich sehr anziehend. Das ist so, wir machen es anders, wir pfeifen auf das, was die Leute von uns halten. Und wenn du jetzt, sagen wir so, diese 70er-Jahre-Sachen anschaust von Jochen Rindt oder auch alle, die da ja, Regazzoni und wie sie alle hießen, die dort gefahren sind und da auch sichtbar waren und gesprochen haben, da hast du immer gedacht, boah, ey, ist ja echt cool, ja.
Und Männer mit Eiern.
Ja, richtig, ja, du hast ja, es, du
so.
Bist halt.
Und jetzt sind es gefühlt ein bisschen Marionetten. Aber auch das ist halt im Wandel der Zeit so Spielzeit, spiegelt es halt auch gerade unser Leben wieder,
ja,
unsere Gesellschaft.
Ja, Jenny, weißt du, was ich an dir so schätze, ist diese Spontaneität und diese Geradlinigkeit, wo du natürlich etwas, ich habe mir jetzt etwas Mühe gegeben, das auf ein intellektuelles Niveau zu heben, und du sagst einfach, Männer mit Eiern.
Auf den Punkt gebracht, ist nicht immer die feinste englische Art, aber mein Gott.
Nein, das ist ja. Das
ich kann mich auch fein, ich kann auch sehr fein und elegant sein.
Nein, das zeichnet dich ja aus. Das zeichnet dich
beschütze.
Ja ganz klar. Aber jetzt komme ich nochmal auf Red Bull zurück. Ich meine, wenn du mal schaust, was die sonst so machen, also diese ganzen Vollwahnsinnigen, die sich da aus dem Flugzeug stürzen und mit irgendeinem Gleitdings da irgendwo zwischen den Bergen durch zischen und ich weiß nicht, wie heißen das, diese Delta Kleider da oder weiß ich, wie die heißen, oder Base.
Ach, selbst die Mountainbiker, alles Mögliche, was Red Bull da auf die Beine zieht, was die für Sportler teilweise haben.
Unglaublich. Und das sind dann schon wieder Rebellen, die natürlich auch, ich sag mal, klassisch gesagt, kommerzialisiert sind. Aber das gönne ich jedem Einzelnen von denen, weil ich meine, wenn ich schon trainiere wie ein Büffel, dann will ich auch was haben davon und dann soll ich auch was haben davon, finde ich. Und nur daran siehst du, dass das auch heute noch anziehend ist und cool ist. Und wenn man da so dabei ist, dann ist man, und jetzt denk an die Surfer, die da in Nazaré in Portugal diese Monsterwellen abreiten. Ja? Ich meine, das ist einfach irre. Und wenn du mit denen da mal zu tun hast oder da mal ein Interview siehst, dann sagst du, boah, echt Wahnsinn, was das macht der. Ja? Und das ist halt so das, wo im Moment die Formel 1 zwar eine irrsinnige Show ist und global ist und Glitzer, Glamour und so weiter hat, aber dieses Rebellenwahnsinn, was machen die da eigentlich, ist ein bisschen in den Hintergrund getreten und deswegen, das sind so die Herausforderungen, die der Motorsport hat und die, mit dem die Formel 1, aber natürlich auch der gesamte Motorsport irgendwie klarkommen muss für die Zukunft, weil sobald das in die Normalität abrutscht, ist es nicht mehr sexy. Und das muss man einfach sagen, es ist ein, wie du richtig gesagt hast, eine Zeiterscheinung. Aber was ich vorhin fragen wollte, Jenny, und jetzt denk nochmal gut nach, hast du denn das Motorsport-Wochenende genossen? Es ist immer noch keine Antwort. Es gab außer der Formel 1 noch zwei.
Ach so, was gab's denn noch?
Ja, es gab noch ein World Endurance Championship. Weg. Die 6 Stunden von Imola. Ja, das ist also, ja.
Da hat doch Nick de Vries ist doch da mitgefahren, oder?
Jenny. Jetzt wollte ich dir gerade eine Brücke bauen. Was hast du mit Nick de Vries gemacht?
Es gab einen Schuss Alkohol in den Ingwertee und plötzlich fährt der Junge vorne weg.
Genau, so war's. Ich habe sofort an dich denken müssen. Jetzt haben wir diesen Nick de Vries durch die Formel E gepempert, also du zumindest. Wir haben ihn trotz seiner Formel 1 gescheiterten Karriere in der Formel 1 am Leben erhalten. Und jetzt ist er zum Superstar aufgestiegen und gewinnt und dann weißt du das nicht. Also gut.
Doch, das wusste ich ja sogar. Ja. Aber ich habe irgendwie trotzdem das Rennen. Das war mir irgendwie, das ging so links rein, rechts raus. Muss ich jetzt mal zu offen und ehrlich
zu. Also gut, dann sei es dir vergönnt, dass du also diesen wirklich wahrhaft historischen Augenblick irgendwie übersehen
Schreib
hast.
Schreib ihm gleich eine Nachricht
übersehen
und
wünsche
ihm alles Gute.
Ja, weißt du, unsere Zuhörer haben ja im Laufe der verschiedenen Podcasts, die wir so gemacht haben, immer wieder gemerkt, dass du so eine grundsoziale Ader hast, um bestimmte Rennfahrer bei Stimmung zu halten und irgendwie, ja, also das ist, unsere Zuhörer haben das alles mitbekommen, also du hast das ja auch schön kommuniziert und jetzt, also was ich sagen wollte, Imola, ich war nicht dort, ich habe es also auch ganz brav im Fernsehen geguckt, es war also toll, es war cool und es hat Spaß gemacht zuzuschauen, auch die ganzen Fehler, die da gemacht haben, also du musst dir mal vorstellen, da waren 3 Ferrari, 2 rote und ein gelber. Und die fuhren total easy vorne weg und alles war Gmadewiesen, wie man so schön sagt. Ja. Und dann fängt es zu regnen an und dann machen die so ein Klassiker. Also es regnet zwar jetzt, aber auf meinem Radar ist kein Regen, also regnet es nicht. Dann haben die weiterfahren lassen und haben da mit allen 3 Autos eine komplette Chaos-Strategie gefahren und haben dann, ja, ich würde mal sagen, eine Runde mit jedem Auto verloren und haben dann erstaunlicherweise auch nicht gewonnen. Also das sind dann schon so die Sachen, wir haben vorhin über die Perfektion in der Formel 1 gesprochen. Es gibt auch Motorsportarten, auch auf WM-Niveau wie das, wo alles eigentlich zwar nicht vorhersehbar sein könnte. Ich würde eher sagen, mit ein bisschen gesundem Menschenverstand zu managen wäre und es trotzdem falsch läuft. Und da entstehen dann, fast hätte ich gesagt, Kuriositäten da draus. Denn ich meine, mit so einem überlegenen Paket doch hinterher zu fahren, da gehört schon was dazu. Und das passiert halt in der Formel 1 nicht, weil dort alles totaler Overkill an Info, an Sensorik, an und wenn sie einen eigenen Satelliten in die Welt schießen könnten, um dort was Neues zu lernen, dann machen die das, ja. Und in anderen Motorsportbereichen ist es ein bisschen, ich sage jetzt mal, handgeschnitzter. Und es gibt also immer noch einen Flair von Dingen, die unvorhersehbar sind. Und auch wenn man glaubt, man kann sie vorhersehen, trotzdem falsch entschieden werden. Und das führt dazu, dass das Feld durcheinander gewirbelt wird und das einfach Action ist. Und das war in Imola am Wochenende der Fall. Und mit dem glorreichen Sieg deines Schützlings habe ich natürlich gedacht, hängst du 6 Stunden am Fernsehapparat.
Nein, aber gerade diese unvorhersehbaren Momente sind ja wirklich die, worauf es ankommt oder die mir als Zuschauer dann Spaß machen. Ich habe aber solche Sachen auch schon in der Formel 1 erlebt, dass eben die Ingenieure so fasziniert auf ihren Bildschirm schauen und wenn das Radar da sagt, es regnet nicht und du müsstest nur die Hand einmal irgendwie unter deinem Dach hervorhalten und merken, dass es aber dann da drauf tropft. Aber nein, wenn der Computer sagt, es regnet nicht, dann regnet es nicht. Solche Sachen habe ich auch schon in der Formel 1 erlebt.
Ja, ja, das stimmt, natürlich. Das habe ich auch schon erlebt. Aber das hat sich jetzt so ein bisschen, ja.
Verbessert nochmal.
Ja, es hat sich, ist so ein bisschen verschwunden aus der Formel 1. Ja. Na gut, also dann haben wir die WEC abgehakt. Aber wie ich dich kenne.
Was gab es denn noch? Du sprachst von 3.
Ja, es gab ja auch noch Indica. Long Beach. Ah. Mensch, Jenny, Long Beach, California. Also ich habe ja auch ein Faible für Indica, weil ich ja selbst gefahren bin dort. Und Long Beach, California kennst du, das ist ja ganz in der Nähe von Los Angeles. Und da
ist die Queen Mary.
Da, ja, die ist erstaunlicherweise immer noch nicht untergegangen. aber das ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre dort. Ganz, ganz toll. Da ist so richtig California Lifestyle. Da ist alles da, was Kalifornien zu bieten hat. An historischen Rennwagen, ein IMSA-Rennen. Da ist also wirklich Action pur. Und ich muss sagen, ich habe auch besonders gute Erinnerungen an Long Beach, weil ich habe da mal mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Rupert Keegan, sagte der noch was? Sagte nichts mehr, gell? Der war in den 80er Jahren, ist eigentlich eher ein Playboy gewesen, aber so ein Paydriver.
Der war auch nicht der Einzige.
Ja, und der hat unser Team, beziehungsweise meinen Partner, den Rainer Buchmann und mich, in Los Angeles eingeladen, in den Monkey Club. Und wir haben natürlich keine Ahnung gehabt, sind erstmal nach Los Angeles, nach Beverly Hills gefahren und da waren wir in der Monkey Bar. Und die Monkey Bar, das vergesse ich einfach nicht, weil es so cool war, war eigentlich ein Restaurant, was sich im Laufe des Abends in einen Club oder eine Disco, hat man früher gesagt, so einen Club verwandelt hat, dass man aus einem normalen Dinner wurde dann irgendwann ein bisschen mehr Musik. Die Mädchen hatten dann irgendwann eher Abendgarderobe an, wie von Zauberhand waren die auf einmal anders gekleidet. Und irgendwann ging da die Post ab, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Sagenhaft. Und da erinnere ich mich sehr gern dran, weil ich bin ja eher so nicht gerade eine Nachteule, um nicht zu sagen, ein absoluter Frühinsbettgeher. Aber Long Beach, California hatte immer eine ganz besondere Ausstrahlung. Jetzt nicht nur wegen Los Angeles, was um die Ecke ist, sondern auch die Rennstrecke. Da waren nicht so wahnsinnig viele Kurven, aber es war so ein richtig harter Stadtkurs, wo man, ich glaube, Distanz ist irgendwie 80 Runden oder irgend sowas, eine kurze Runde, richtig ran musste. Und das hat sehr Spaß gemacht, da zu fahren. Und deswegen habe ich natürlich auch eingeschaltet und habe meinen Freunden natürlich wieder die Daumen gedrückt. Hat bei den beiden, die ich da, den Markus Eriksson und den Romain Grosjean, die ich ja von der Formel 1 sehr gut kenne, die Daumen gedrückt, haben nicht gewonnen, aber der eine ist irgendwie Fünfter, der andere Achter geworden, also beide ein sauberes Ergebnis. Und jetzt kommt das Entscheidende. Das war auch kein wahnsinnig spannendes Rennen. Und weißt du warum?
Nein.
Die Indycar-Jungs, die Teams, die großen, die guten Teams, haben auch gelernt von der Formel 1 und simulieren sich jetzt einen Ast. Das heißt, die wissen auch sehr viel vorher schon. Und damit sind diese Unabwägbarkeiten, nämlich die, ups, was ist denn da passiert oder wie gibt's jetzt das oder jetzt mache ich halt meinen Weichenreifen drauf und schau, wie es geht. Oder dieses klassische, in Englisch sagt man dazu Guessing, dieses ich vermute mal, so könnte es sein, ist auch in der Indica-Serie jetzt fast schon Geschichte. Denn die haben auch inzwischen ganz moderne Simulationstools, die rechnen ganz genau aus, wo komme ich raus, wenn ich jetzt so und so länger draußen bleibe oder wo komme ich raus, wenn ich jetzt Boxenstopp mache oder was passiert, wenn ich einen Boxenstopp weniger mache und dann ausrechne, wie komme ich mit dem Sprit über die Runden und. Die müssen ja nachtanken dort. Das ist alles auch inzwischen, ich würde mal sagen, ja, sehr strategisch, nichts mehr mit ich halte jetzt rein und überhole den einfach. Sehr strategisch und auch sehr vorherkalkulierbar. Und entsprechend Fahrt war das Rennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich fast ein bisschen enttäuscht, da ging eigentlich gar nichts vorwärts.
Ich sag mal, so eine Weiterentwicklung ist ja eigentlich wünschenswert, aber ja, als Zuschauer wünscht man sich ja gerade diese Action und gerade der Amerikaner, der ja nun doch auch sehr verwöhnt ist und wahrscheinlich auch Indica gerade deswegen verfolgt, weil da immer was passiert und dann ist mal wieder Pause, dann kann man sich wieder einen Hotdog holen und das nächste Bierchen. Wie nimmt denn der amerikanische Zuschauer das wahr, wenn jetzt die Indica-Serie plötzlich auch, ich sag mal, ein Ticken professioneller geworden ist?
Ja, das ist schwer zu sagen. Die Saison, das war jetzt das zweite Rennen, das die hatten. Long Beach ist immer voll und ist auch immer ein TV-Erfolg, weil das einfach so eine, ja, das ist eins der Traditionsrennen überhaupt neben der Indy 500. Und deswegen ist da sicherlich kein Problem. Aber so die ganz normalen Rennen irgendwo in Mid-Ohio oder in Road America oder irgendwo, da müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ja. Aber
das könnte echt spannend werden, wenn die das so realisieren, dass die sagen so, also früher hatten da aber waren dann da Crashs und das war irgendwie spannend und hat Spaß gemacht und jetzt, ja.
Es gab einen,
ja nichts, dann können wir auch zu Hause bleiben.
Genau, es gab einen Crash und das war halt so eine klassische Rookie-Dummheit. Fahre ich in die Wand und wundere mich, dass das Rad hinterher nicht mehr dran ist. Ja, also das sind alles so Sachen, die, ist im Moment.
Kann dann ja auch mal passieren, jetzt sei doch mal nicht so streng.
Nein, ich bin ja nicht streng, ich bin ja nur, ich habe halt die Augen offen, gell? Und ich meine, ich habe halt gerne, ich schaue wahnsinnig gerne zu und ich habe halt gerne Motorsport, Jenny.
Das wissen wir doch alle.
Naja, klar.
Du hast es im Blut. Ja. Wann hast du eigentlich angefangen? Wann war dir das klar, dass du Rennfahrer werden möchtest?
Im Alter von 10 Jahren. Also habe ich natürlich.
Das ist aber verhältnismäßig spät, oder? Mit Go-Kart hast du dann mit 10 Jahren erst angefangen?
Nein. Ich habe mit dem Führerschein mit 18 Jahren angefangen. Ich habe mit 10 Jahren angefangen, mich für den Motorsport zu interessieren, zu begeistern. Wurde zu einem voll durchgeknallten Wahnsinnsfan, der dauernd, in der damaligen Zeit war das ja ein bisschen schwierig, überhaupt mitzukriegen, was passiert da, ja. Habe ich halt alles, was irgendwo zu kriegen war, habe ich eingesaugt und genossen und das, was zu sehen war, ein bisschen Fernsehen beim Österreicher, der Heinz Brüller, den gab es ja damals schon, habe ich natürlich geguckt und seitdem war ich Fan und wollte nie was anderes machen als Autorennen fahren. Aber ich habe zuerst natürlich mal ganz brav mein Abitur gemacht, humanistisches Gymnasium, habe dann Latein und Griechisch gelernt, dann war ich ein bisschen an der Uni. Aber währenddessen hat das schon begonnen mit dem Motorsport und ist dann Gott sei Dank relativ schnell ins Profigeschäft übergegangen. Und dann war ich zwar mit einem ordentlichen Nachsprung, wenn man es mal so sagen darf, an Erfahrung im internationalen Geschäft, habe aber auch das dann relativ schnell aufholen können und war dann eigentlich ganz gut, habe meine Karriere ganz gut durchziehen können und es ging bis ganz oben. Deswegen, wenn ich so zurückblicke, ein bisschen früher, wenn ich begonnen hätte, hätte ich mir sicher in der Formel 2 zum Beispiel ein bisschen leichter getan, weil die anderen ja alle mit 6 oder 7 angefangen haben, Go-Kart zu fahren und ich war dann noch ein behüteter Schüler, der mit Mamas Fahrrad zum Kiosk gefahren ist, um sich eine Motorsportzeitung zu ergaunern. Ja, also das war halt so, ich meine, das ist nichts besonders Dramatisches, was man da hineininterpretieren könnte.
Ja, aber dann umso mehr Hut ab und Respekt, dass du es eben trotzdem so hoch, so weit geschafft hast über Jahrzehnte und die heute ja immer noch im Motorsport verwurzelt bist, egal auf welcher Art und Weise. Hut ab, ich glaube, ich habe dich das nie gefragt. Also das war jetzt gerade wirklich neu für mich zu hören und auch überraschend, dass du so spät angefangen hast. Damit hätte ich nie gerechnet.
Ja, weißt du, es gibt der Damon Hill, da war das ganz genauso, aus anderen Gründen. Der ist ja im Prinzip im Fahrerlager geboren worden mit Graham Hill als Vater und ist dort als Kind im Fahrerlager aufgewachsen, aber als sein Vater dann mit dem Flugzeug verunglückt ist und tödlich verunglückt war, war da Schluss mit lustig. Da war alles sofort völlig zu Ende und der hat angefangen, als er dann 18 war, Motorradrennen zu fahren und ist über die Motorradrennen dann wieder in den Motorsport, also in den Automobilsport gekommen und hat auch genau wie ich ganz spät begonnen und der ist Formel 1 Weltmeister geworden. Ja, also das ist natürlich auch ganz toll. Man muss nicht immer mit 6 oder 7 Jahren als Go-Kart-Bubi anfangen, um dann gut zu werden. Wenn man etwas wirklich will, dann kann man es auch immer machen, weil man es wirklich will. Und das sind Dinge, die ich auch manchmal auf Vorträgen oder so, wenn ich eingeladen bin für so Dinner-Speeches oder sowas, auch immer gern mal erzähle und erwähne. Denn man kann schon viel reißen, wenn man wirklich will. Und wenn man wirklich will, muss man aber das, was man will, auch wirklich gern machen. Sonst wird es nichts. Ja. Wenn ich es nur mache, weil ich jemand sein will, der dann irgendwie ein Star ist oder was weiß ich, ja, vergiss es, dann bleib daheim. Dann kannst du Schwierigkeiten nie überwinden. Wenn du aber etwas wirklich, wirklich gern machst, ja, dann geht's auch. Und das ist der Grund, warum das bei Damon geklappt hat und bei mir geklappt hat. Ich habe das jetzt nur die zwei Namen jetzt nur deswegen erwähnt, weil ich mit Damon über das Thema ein paar Mal gesprochen habe und mit ihm auch einen ganz netten Austausch immer wieder bin. Und das macht halt Freude zu sehen, wie man halt, wenn man so lange Zeit einen Sport begleitet hat, wie man da den Überblick behält und auch immer abgleichen kann. Und das ist natürlich sehr interessant, weil es wachsen ja immer neue Leute nach in diesem Sport. Nicht nur die Fahrer, sondern auch die Leute, die drumherum sind, Presseleute und auch die wie soll ich sagen, die da Marketing machen und für die Sponsoren arbeiten und so weiter. Die sind alle jung und natürlich historisch völlig unbeleckt. Und dann stehen zwei solche komischen Dinosaurier wie Damon Hill und Christian Danner in der Landschaft und unterhalten sich drüber, wie was geht und was nicht geht, weil wir alles schon 100 Mal gesehen haben. Und dazwischen eine Hektik von denen, die nicht wissen, was passiert da jetzt eigentlich, weil sie halt neu im Geschäft sind. Und deswegen appelliere ich immer an alle, die da irgendwie im Motorsport neu sind, komm, sprich mit mir, ich sag dir alles. Frag mir ein Loch im Bauch. Ich freue mich, wenn du was wissen willst. Und das ist das, was mir eigentlich am besten gefällt an diesem Sport, wenn man einmal so intensiv betrieben hat und immer noch drinsteckt bis zum Hals, ist, dass man gerade mit ganz jungen Leuten, ich habe in Misano jetzt den Tim Tramnitz getroffen, der ist ein Formel-3-Fahrer in Deutschland, ganz dufter Typ, da haben wir uns über ganz spezifische Rennfahrersachen unterhalten, wie Einlenkverhalten oder wie Lenkwinkel oder Reifennutzung und so. Das ist so geil, weil man da natürlich sehr viel Wissen weitergeben kann. Und ich war, und das weiß ich genau, als ich ein junger Fahrer war, meinen Ingenieuren gegenüber genauso. Ich habe die einen Loch im Bauch gefragt. Ich habe die gelöchert, bis die nicht mehr konnten, weil die wussten ja so viel mehr als ich. Und das hat dazu geführt, dass ich im Laufe meiner Karriere oder auch bis jetzt eigentlich doch ein ganz gutes Rundumwissen mir da angeeignet habe. Und jeder, der sich daran beteiligen will, muss mich nur fragen. Gerne. Du übrigens auch.
Na gut, ich stelle dir ja gerne Fragen. Ja. Wir wissen unsere Zuhörer auch Bescheid. Nee, aber das ist natürlich, unterstreicht auch nur nochmal, dass wenn du die musst diese Leidenschaft haben und auch das Interesse und man lernt nie aus. Das heißt, man darf sich auch niemals zurücklehnen und sagen, oh ja gut, jetzt habe ich das und das erlebt. Zum einen sollte man sich dann nicht erhaben fühlen oder irgendwie arrogant werden, sondern nein, es gibt immer etwas, das man dazu lernen kann, dass das du bist der lebende Beweis auch dafür und hast dich immer weiterentwickelt. Wenn du jetzt aber sagst, da sind so viele neue Leute rum oder eben die Generation, die jetzt gerade nachkommt und du hast über so viele Jahre das alles miterlebt, wie siehst du da den Unterschied? Ich sag mal, dass man als Neuling natürlich noch unerfahren ist und seine Erfahrungen machen muss und natürlich entsprechend vielleicht auch hektischer ist oder so, das ist ja noch nachvollziehbar, aber wie empfindest du so die Mentalität der Menschen im Vergleich von vor 20, 30 Jahren? Würdest du sagen, die Leidenschaft für den Motorsport ist trotzdem da oder siehst du da einen großen Unterschied, dass es manche vielleicht auch eben nur machen, um sagen zu können, oh ja, jetzt bin ich aber Teil der Formel 1 und irgendwie fühle mich cool.
Das gab es schon immer. Diesen Typus, den gab es schon immer. Das hat sich auch nicht, das ist weniger Leute ist es nicht geworden, ganz klar. Aber das, was sich geändert hat, ist natürlich, wenn man sich, du musst ja immer unterscheiden zwischen dem rein sportlichen, was auf der Rennstrecke passiert und was es da eigentlich wirklich geht und wie das umgesetzt wird durch die Ingenieure, die Mechaniker, die Autos, die Reifen, das Setup und so weiter. Das ist ja eines. Und die andere Sache ist die Show, die hinten rauskommt, die man konsumieren kann. Und sobald du dich für das interessierst, was wirklich Sache ist, musst du nachfragen. Nur das Nachfragen, und das ist jetzt eine allgemeine Problematik, eine Gesellschaftsproblematik, die wir da haben, heutzutage findet das nicht mehr statt, indem man einen fragt, sondern indem man Google fragt. Der Google weiß aber nicht alles und der Google kann schon gleich gar nichts erklären in der Komplexität, in der sich die Formel 1 befindet. Und deswegen, da hat sich schon was geändert, aber das Gespräch und das Interesse an dem Sport ist immer noch sehr, sehr groß und ich habe immer wieder tolle Gespräche und tollen Austausch mit Leuten, die da die Dinge abgleichen wollen und die wissen wollen, ja, wie, was bedeutet das eigentlich und wie kann das nur und so weiter. Das macht dann Riesenspaß und deswegen, das ist ja irgendwie auch der Job, den man hat als sogenannter Formel-1-Experte. Da irgendwie ein bisschen drauf loslabern kann jeder. Aber ein Experte ist natürlich auch für seinen Sport verantwortlich und muss die Hintergründe so wissen und auf dem Schirm haben, dass er das einem breiten Publikum rüberbringen kann. Und das ist genau die Schwierigkeit. Ein bisschen zu fachsimpeln ist eines, aber komplizierte Sachen so verständlich machen, dass man sie nachvollziehen kann, damit man sagt, ach, das ist das, ja, deswegen machen die das. Ah, das ist toll und das macht jetzt mir einen irrsinnigen Spaß.
Mir auch.
Gut. Ja, Jenny, dein Input ist deswegen so wichtig, weil du ja eine andere, ich sag mal, eine andere Aufnahmespur hast als ich. Ja? Also du konsumierst ja auch Formel 1, aber es ist irgendwie, du merkst andere Dinge und du spürst andere Sachen. Und das ist aber auch das Ergebnis dessen, was du siehst. Und deswegen tausche ich mich so gern aus mit dir. Deswegen plauschen wir jede Woche oder jede zweite Woche.
Dankeschön.
Ja.
Aber ja, ich meine, es ist ja, unterschiedliche Menschen sehen unterschiedliche Dinge. Wir beide haben Motorsport und Formel 1 auf unterschiedlichen Ebenen erlebt, können unterschiedliche Geschichten erzählen und teilen. Und ja, ich glaube, zwischen Mann und Frau blickt man auch nochmal unterschiedlich auf die Dinge.
Ja, absolut.
Insofern, glaube ich, ergänzen wir uns da ganz gut. Also ich lerne immer gerne von dir.
Ja, ich auch von dir. Denn wie gesagt, das ist ja immer eine zweispurige Angelegenheit in beide Richtungen. Und deswegen, ja, treffen wir uns. Wann treffen wir uns wieder, Jenny?
Am kommenden Wochenende in Monaco. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nach unserer Schleimspur von gerade nicht ausrutschen.
Ja, ja gut, also da verlasse ich mich dann.
Noch ein paar Minuten beweihräuchert.
Nein,
am kommenden Wochenende sehen wir uns schon wieder in Monaco, denn die Formel E kehrt zurück.
Sehr gut. Dann wünsche ich dir ein paar gute Tage. Komm gut durch. Und unseren Zuhörern sage ich immer schön wieder Boxentalk. Denn bei uns gibt es immer was Neues.
Genau. Hört auf Christian, der hat Erfahrung und weiß, wovon er spricht.
Ja, und er freut sich auch, wenn er mit der Jenny reden kann, weil du bereicherst mein Know-how derartig, weil da immer Blickwinkel dazukommen, die hätte ich in meinem 360-Grad-Blickfeld noch nicht gesehen. Aber das ist das Schöne an der Geschichte.
Jetzt müssen wir aber aufhören.
Ja. Nein, das hat mit Schleim nichts zu tun. Du bist eine Wundertüte und die wirst du auch bleiben. Und so,
ach, danke, Christian.
So verabschieden wir uns von unseren Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.